am 8. April 1945 war der Bombentreffer und die Schwestern haben ja nicht, es waren ja viele Schwestern im Haus, aber sie haben ja nie voneinander da nicht gewusst. Manche waren oben im Stock, manche waren im Keller und dazwischen sind die Bomben gefallen.
Wir schreiben das Frühjahr 1945. Der Zweite Weltkrieg neigt sich dem Ende zu und mit ihm eine der dunkelsten Zeiten Europas. Im Mai 1945 verstummen endlich die Waffen. Doch kurz davor, mitten im Chaos der letzten Kriegstage, wird das Krankenhaus der Steyler Missionsschwestern in Wien bombardiert und zerstört. 80 Jahre ist das nun her. Meine heutigen Gesprächspartnerinnen waren damals bereits auf der Welt und haben als junge Mädchen diese Zeit miterlebt. Schwester Maria Theresia Puchinger war damals 9 Jahre alt, Schwester Christa Maria Mattes 13. Mein Name ist Renate Magal und gemeinsam mit Schwester Maria Theresia und Schwester Christa Maria machen wir heute eine gedankliche Zeitreise. Zurück in eine bewegte Geschichte. Herzlich willkommen zu Orden on Air, heute aus dem orthopädischen Spital Speising.
Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Schwester Maria Theresia Puchinger, Schwester Christa Maria Mattes, schön, dass ich heute hier bei Ihnen im orthopädischen Spital Speising sein darf und Sie beide mit mir eine kleine Zeitreise machen. Das Krankenhaus selbst hat ja schon eine sehr lange Geschichte. Es wurde 1915 gegründet und bereits 1917 beginnen die Chroniken der Schwestern. Schwester Maria Theresia, Sie haben gemeinsam erst vor kurzem mit Ihrer Mitschwester, Schwester Anna Damas, das Archiv und die Chroniken des Spitals aufgearbeitet, digitalisiert und so auch für die Nachwelt zugänglich gemacht. Was steht von diesen Anfängen in der Chronik? Was haben die Schwestern festgehalten?
Am Anfang haben die Schwestern 1917 im Franz-Josef-Spital gearbeitet und wurden dann vom Professor Spitzi, der das Spital gegründet hat, gebeten, ins Lazarett zu übersiedeln und dort bei den Verwundeten zu arbeiten. Und daher kamen die Schwestern in das neu gegründete orthopädische Spital in der Gassergasse im 5. Bezirk und haben dort in dem Lazarett gearbeitet.
Weil 1915, 1917 war ja das Spital auch für die kriegsversehrten Soldaten vorrangig da.
Es sind ja hauptsächlich, dann die orthopädischen Fälle entlassen worden und es waren ja verschiedene Teile, auch Lazarette angeschlossen, sind ja glaube ich fünf oder sechs Pavillons gewesen außerhalb der Gattergasse, die da angeschlossen waren, und da waren die Verwundeten untergebracht, nicht? Waren ja über 1000 Versehrte, da schwer Kranke, schwer Verletzte, Amputierte. Und da waren die Schwestern natürlich in der Pflege, wurden auch nachbestellt von Steyl, dass noch mehr Schwestern kommen und haben dann mitgearbeitet im Lazarett.
Wie wird die Zeit von den Schwestern beschrieben? Weil das waren ja noch ganz andere Zustände, als man sie heute kennt im Krankenhaus.
Man hat sich einfach gewidmet den Schwerkranken, auch im christlichen Sinne gepflegt und versorgt diejenigen, die vom Krieg gekommen sind, und oder manche sind dann gestorben, weil sie einfach das nicht mehr überdauern konnten, nicht.
Wenn wir jetzt einen Sprung machen zu der Zeit im Zweiten Weltkrieg, und das orthopädische Spital wurde ja zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 sogar noch bombardiert und musste umziehen. Steht auch von diesen Bombardements etwas in den Chroniken?
Ja, ganz genau alles beschrieben.
Was steht da?
Aber am 8. April 1945 war der Bombentreffer, und die Schwestern haben ja nicht, es waren ja viele Schwestern im Haus, Aber sie haben ja nie voneinander dann nicht gewusst. Manche waren oben im Stock, manche waren im Keller. Und dazwischen sind die Bomben gefallen, nicht? Und das Haus war dann bombardiert. Da habe ich gerade vorhin noch gelesen, dass die, das habe ich selber noch geschrieben, von den Büchern abgeschrieben, von den Chronikbüchern, die von uns, dass die Schwestern nicht gewusst haben, voneinander leben die nicht, sind sie gestorben unter den Bomben. Und Gott sei Dank sind alle durchgekommen, nicht?
Alle überlebt, Patienten und
die Patienten mussten täglich in den Keller getragen werden, weil im Haus war ja kein Aufzug. Mhm. Und sobald Bombenalarm war, wurden die Kranken alle hinuntergebracht in den Keller. In der Gassergasse noch, nicht? Und dann ist der Bombentrift, da war, das ist die Seite gewesen, wo auch der Operationssaal war, weggerissen worden. Und die Fenster sind hinausgeflogen und die Schwestern sind dann drüber gestiegen über die Kästen, über alles und sind auf die Straße hinaus und haben dann gesucht, ob sie die anderen Mitschwestern finden. Und die waren Gott sei Dank alle unversehrt, ist nichts passiert. Und die waren alle noch im Luftschutzkeller und haben dort eben ausgeharrt. Aber es sind ja die Bomben ständig gefallen zu der Zeit, nicht? Im April 1945. Unglaublich. Und auch einmal ein großer Treffer, da ist durch die Meidlinger Hauptstraße hinunter ein ganzer Fluss, der alles bombardiert worden ist, auch die Wasserleitungen, alles.
Dann hat man ja eine neue Lösung suchen müssen. Und ich habe gelesen, das Krankenhaus ist dann in den Notquartier.
Naja, also es war nicht mehr zu machen dort. In der Gassergasse war das so demoliert und verschmutzt und verstaubt, dass man dort nicht mehr existieren konnte. Nicht? Und die Schwestern sind ja auch, mussten ja immer schlafen gehen in den 10. Bezirk, in unser Haus in der Alxinger Gasse. Und dort haben die übernachtet und sind dann wieder herübergekommen, sind natürlich, der Nachtdienst war da, aber sonst mussten ein Großteil von den Schwestern auswärts schlafen, weil das ja nicht gegangen ist in der Gassergasse. Und dann hat man eben gesucht nach Möglichkeiten und ein Angebot war das jetzige Wirtschaftsförderungsinstitut. Dieser Platz wurde uns angeboten als Spital und dann hat man aber gesehen, dass das mitten in der Stadt ist, dass das zu klein ist auch nicht. Und dann wurde uns angeboten die Hofburg. Die Hofburg wurde dann angeschaut, aber das ist natürlich, haben die Vorgesetzten gemeint, das ist fürs Spital unmöglich. Aber es war natürlich keine andere Möglichkeit, so dass man dann das war dann im Herbst 1945, wurde dann übersiedelt. Mit den Kranken, mit den alles hinübergebracht in die Hofburg. Da waren aber die Russen auch noch in der Hofburg, im oberen Stockwerk. Und die anderen im Parterre und im ersten Stock haben die Schwestern dann das Spital geführt.
Wie war das? Was haben Sie da in den Chroniken gelesen von dieser Zeit des Notquartiers in der Hofburg? Heutzutage kann man das gar nicht mehr vorstellen. Man weiß, da ist jetzt die Nationalbibliothek drinnen.
Ja, aber es ist zum Beispiel der Stiegenabsatz. Auf einem Absatz war ein Gipszimmer eingerichtet und am anderen zwischendurch der Operationssaal, nicht? Und die haben eigentlich den ganzen Tag schon operiert mit den Kranken. Also da gab es keine Schleuse oder sonst was. Es ist einfach alles offen gewesen, nicht? Und die haben da am Stiegenabsatz operiert.
Unglaublich, also unvorstellbar, in welchen Zug.
Und Aufzüge gab es nicht. Die Krankenträger, die wir hatten, haben die Kranken dann, da gibt es jetzt auch die Fotos dafür, über die Stiegen heruntergetragen, nicht? Die frisch Operierten und die Patienten waren im Erdgeschoss. Da war ein Saal. Die Schwester hatte das auch gesagt, dass sie abgeteilt war, nicht? Das war ein großer Krankensaal mit 60 Betten. Und dazwischen waren so professorische Wände aufgestellt, nicht? Dass man ein Nachtdienst war drinnen und ja, weil waren ja keine Kästen und sowas. Das war alles nur Betten und eine Nachtkastel daneben.
Professorisch. Und waren da auch Kontakte, weil Sie gesagt haben, die Russen waren auch im obersten Stockwerk?
Ja, die Offiziere von den Russen, wir haben Kontakt gehabt mit denen, nicht? Und die waren eigentlich sehr human und uns gut gesinnt eigentlich.
Gott sei Dank.
Mit den anderen haben wir weniger zu tun gehabt, nicht? Aber teilweise musste man sogar durch die Abteilungen von denen durchgehen, nicht?
Und das war 1945 und dieses Notquartier war war 11 Jahre lang betrieben bis 1956,
ja. Und es war mal auch eine kritische Zeit, denn die SS wollte eigentlich die Hofburg sprengen und da war schon im Keller in der Hofburg war alles vorbereitet, die Benzinfässer und so weiter, dass man das nur hätte sprengen können. Ne?
Das haben Sie gewusst, die Schwestern?
Ja, das ist verraten worden und das ist dann, Gott sei Dank hat es dann jemand so weit gebracht, dass das nicht passiert ist. Nicht? Die sind dann geflüchtet und dann haben wir die ganzen Sachen gefunden, dass dort alles schon vorbereitet war zur Sprengung.
Also Zeit in Professorium leben mit dem wenigsten, was man hat.
Ja, weil das ist ja der Krieg noch weitergegangen.
Und auch in Unsicherheit.
Obwohl wir dort waren, ist ja der Krieg weitergegangen und es waren jetzt schon so viele Patienten drinnen, die also hauptsächlich Versehrte vom Krieg gekommene. Aber wir haben auch nichts zum Essen gehabt für die Patienten, nicht? Und daher ist es auch entstanden, dass der heilige Judas Thaddäus, der Apostel Judas Thaddäus, der ja bekannt ist für schwierige Fälle und angerufen wird in großen Nöten, der wurde zu der Zeit, wurde er der Patron vom Krankenhaus.
Mhm. Das ist
wird jetzt noch als Patron des Krankenhauses verehrt bei uns. Steht auch die Statue in der Kirche. Sind dann immer wieder Spenden gekommen vom Ausland, hauptsächlich von Schweden auch. Haben wir plötzlich wieder eine Lebensmitteltransport ist gekommen für die Patienten, damit wir was zum Essen gehabt haben und kochen konnten. Nicht?
Mhm.
Oder die Schwestern sind dann aufs Land. Es ist ja auch der öffentliche Verkehr, gab es ja nicht. Das war alles kaputt. Und die sind oft mit Schubkarren aufs Land gefahren und haben Sachen geholt vom Land. Gemüse und so weiter.
Schwester Christa Maria, Sie waren ja 1945, wenn ich richtig recherchiert habe, waren Sie 13 Jahre jung. Und das Notquartier in der Hofburg ist 11 Jahre betrieben worden, also bis 1956. Und Sie waren eine der Personen, die in diesem Notquartier dort auch gearbeitet haben.
Ich bin 1949 hingekommen.
Können Sie uns von dieser Zeit, jetzt haben wir ein bisschen von der Schwester Maria Theresia gehört, was in den Chroniken steht. Wie haben Sie es dort erlebt? Es war die Nachkriegszeit. Es waren sicher auch noch sehr prekäre Situationen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Ja, es war eine arme Zeit, muss ich sagen, nicht? Wir hatten kein Wasser in den Zimmern und die Betten alle belegt und musste man halt alles tragen. Und das Essen ist mit einem kleinen Aufzug in die Deküche gekommen, wo wir ziehen mussten, dass er heraufkommt, der Aufzug. Und dann ist das ausgeladen worden und in die Zimmer geführt worden. Ja, also das kein Wasser war, das war sehr schlimm. Ja, ja.
Glaube ich, ja.
Ja, und ich war ja dann auf der Kinderabteilung und da habe ich schon gesagt, dass man die Windel am Stiegengeländer, wenn sie gewaschen waren, aufgehängt haben, dass wir nächsten Tag etwas gehabt haben, die Kinder zu wickeln.
Und die Kinder waren auch groß, also orthopädische
Fälle. Ja, ja, alles orthopädische. Also wir haben damals solche Luxationen gehabt, Schief, Hals, Kinder und auch sonst. Klumpfüße haben wir eigentlich sehr viele gehabt, die sind damals schon, also zur Zeit von Primarius Bösch, sehr lange da geblieben, weil die haben Gipse bekommen und sind zweimal in der Woche umgegipst worden, um wieder ein bisschen mehr zu korrigieren. Aber das hat sich in der Zwischenzeit sehr geändert. Es ist ganz eine andere Methode jetzt.
Und Sie haben dort die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht?
Nein, die habe ich dann in Ding gemacht, in Leins. Aber ich habe dort nicht, dort war keine Schule bei den Schwestern. Ja. Ja. Und ich war dann bis 1955 war ich dort im Orthopädischen. Und dann bin ich eingetreten.
Genau, Sie haben noch im Notquartier in der Hofburg begonnen zu arbeiten als junge Frau.
Ja,
war noch nicht
noch
in
ein Mädchen, genau. Ich war noch eine 17, genau, nicht, wie ich hingekommen bin. Ja,
noch nicht mal volljährig.
Aber ich habe schon Nachtdienst gemacht und alles. Ja, ja, hat es nur geheißen, unsere jüngste Nachtdienstschwester. Wie das gegangen ist, aber ich habe es gut hinbekommen.
Ja,
es waren zwei Zimmer. Also ein kleines Zimmer für die Kleinen waren, da waren wir, glaube ich, schon an die 20 Säuglinge drinnen. Und dann sind Stufen hinuntergegangen, 5 und 6. Und da waren dann die größeren Mädchen ab 5 Jahren und bis zu 14 Jahre.
Wahrscheinlich auch in mehr, also Großraumzimmern, also nicht so, wie man es jetzt kennt, in den
Drei-Bettzimmern. Nein, waren schon große Zimmer, ja, ja, ja. Also genau weiß ich es nicht mehr, wie viele drin waren, aber so an die 20 rechne ich schon, das waren.
Und das passt zwar jetzt zu der Jahreszeit nicht, aber Sie haben vorher erzählt von diesem ersten Weihnachtsfest, das Sie auch dort erlebt haben.
Ja, das erste Weihnachtsfest, das war gleich im ersten Jahr, wo ich im Orthopädischen war, in der Hofburg, nicht? Und das musste ich, also jedenfalls habe ich den Kaffee fürs Frühstück hineingebracht. Es waren ja sehr große Zimmer, 3 hintereinander. Und im letzten Zimmer, das weiß ich, war Krankenkommunion gerade. Das war halt so um 6:45 in der Früh. Und ich bin mit 2 großen Kannen, ich glaube, weiß nicht, da waren 4 Liter oder 5 Liter drinnen, weil die sind ja durch alle 3 Zimmer gegangen, der Kaffee. Und wie ich hineingekommen bin, war schon ein Geschrei und der Christbaum hat gebrannt. Und ich habe halt was nicht gewusst, was tun, aber ich habe dann die Kaffeekannen genommen und habe die auf den Christbaum und auf den Tisch hinaufgeschüttet. Ja. Aber es war ein großer Schock. Eine ist zusammengefallen, die anderen haben geschrien. Aber wie ich den Rest überstanden habe, das weiß ich nicht mehr.
Funktioniert man wahrscheinlich in einem Notmodus und kann sich dann nicht mehr erinnern. Gibt es sonst noch besondere Erinnerungen oder Dinge, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind zu dieser Zeit in der Hofburg?
In der Hofburg, ja. Wir haben unten in Bad Der gewohnt. In Bad Der haben wir gewohnt, haben aber vergitterte Fenster gehabt und haben hinausschauen können, so. Und draußen war eine große Bühne und da haben die Russen immer Filme angeschaut. Also das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Aber jetzt, wie ich vor kurzem drinnen war, konnte ich das nicht mehr finden, aber da hat man auch nicht hingehen dürfen. Ja. Wir waren nur in die Räume, die habe ich gesehen, wo das Gipszimmer war, den Raum habe ich gesehen. Also vorgestellt, dass er da war. Nur mit dem Eingang, das war ein bisschen kompliziert. Ich habe immer gesagt, wir sind durch die Hofburg, durch das große Tor reingegangen und in den Mittelstiegen hinauf. Aber der Herr, der hat mir nicht geglaubt. Und dann habe ich es halt auf mich genommen. Aber dann das nächste Mal, wie ich gekommen bin, hat er gesagt, Sie haben doch recht gehabt, Sie sind da hineingegangen.
Sich Ihre Erinnerungen doch gehalten.
Es war auch ein Schulrat-Patient in der Hofburg. Und der hat sich gedacht, mit den Kindern muss man was machen. Und der hat schon dort die Schule gegründet. Und die besteht jetzt noch, unsere Schule, mit den kranken Kindern. Jetzt bleiben sie nicht mehr so lange da. Aber damals war natürlich durch die Gipsbehandlung, waren die Kinder lange im Krankenhaus. Und da wurden sie schon von diesem Schulrat unterrichtet.
Aber dann haben wir Frau Lehrerinnen gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern. Eine war von da heraus, aber den Namen weiß ich nicht mehr. Und ja, dann sind mehr dann gekommen.
Und die Schule besteht bis heute?
Ja.
Also das gibt es auch heute noch, dass wenn Kinder länger hier Aufenthalt haben?
Also früher waren es halt länger, da haben wir es mit den Betten in die Schule geschoben. Ja, die Schule war ein ganz schöner großer Raum, also in dem neuen Spital jetzt in Speising, ja.
Und die sind auch angeschlossen zu den Schulen, wo die Kinder eigentlich herkommen und das wird angerechnet, was sie im Spital gelernt haben, wird in der eigenen Schule dann mit eingerechnet.
Und für die Schwestern war es auch angenehm, dass man die Kinder ein bisschen abgelenkt hat in der Schule, nicht? Es war bis mittags immer, ja.
Das stimmt. Weil gerade für Kinder auch sicher nicht leicht, dann im Krankenhaus zu liegen. Die Zeit vergeht langsamer, wenn man dann beschäftigt ist.
Die Sprechzimmer waren ja, ich war ja damals, ich kannte die Hofburg auch schon vor dem Eintritt. Und im ersten Stock, da war die große Kapelle. Und neben der Kapelle sind ja die Säulen gewesen. Und die waren abgetrennt mit Vorhängen. Und dahinter hat man sozusagen Sprechzimmer gehabt, nicht? Und da habe ich noch mein Gespräch für die Aufnahme in den Orden, habe ich dort geführt, hinter diesem Vorhang mit der Provinzoberin.
Da geben Sie auch ein gutes Stichwort, das möchte ich Sie auch fragen. Wie sind Sie eine Steyler Missionsschwester geworden? Wie ist es dazu gekommen?
Naja, ich war eigentlich ausgebildet von vornherein für Finanzen weniger, aber Bürosachen, nicht? In der Handelsschule, nach dem Gymnasium habe ich Handelsschule gemacht und habe dann gearbeitet auch in einer großen Firma zuerst und das letzte Jahr vor dem Eintritt im Finanzministerium. Und da habe ich aber schon durch Zeitschriften auch das kennengelernt und wollte unbedingt gerne in die Mission gehen. Und das war eigentlich schon 4 Jahre vor dem Eintritt, habe ich mich mit dem beschäftigt, während der Zeit, wo ich schon gearbeitet habe im Büro. Und dann bin ich eingetreten, nicht? In Stockerau.
Und Schwester Christa Maria, Sie haben ja vorher erzählt, im Notquartier waren Sie eben als Mädchen, 17 Jahre, und erst später sind Sie auch dem Orden beigetreten. Wie ist bei Ihnen zu dieser Entscheidung gekommen?
Das bei mir war es ein bisschen schwierig, wie ich den ersten Ruf so gehört habe, habe ich gesagt, na, lieber Gott, das kannst du von mir nicht verlangen, weil ich habe sehr gerne getanzt, viel und sehr gerne. Naja, dann habe ich sicher noch 2 Jahre gewartet. Und der Ruf war immer noch da, dann bin ich gegangen. Und wie ich es meinen Eltern gesagt habe, hat die Mutter gesagt, no, ich habe keine Sorge, weil du tust viel zu gern tanzen, du holst es nicht aus.
Darf man als Schwester nicht mehr tanzen?
Oh ja, schon, aber weil ich so gern fortgegangen bin, tanzen nicht.
Aber Sie sind dabei geblieben bei dieser Entscheidung.
Ja, habe sogar durchgehalten. Ja, in die Mission bin ich leider nicht gekommen. Eine Schwester hat einmal gesagt, Ihre Missionsbestimmung ist die Kinderabteilung.
Wo ja auch Ihre berufliche Laufbahn begonnen hat. Und da sind Sie auch geblieben.
Ja, bis zum Schluss, ja, fast bis zum Schluss.
Und Schwester Maria Theresia, wo waren Sie auf Mission? Wo hat es Sie dann hingezogen?
Ich habe keine Missionsbestimmung bekommen. Ich bin nach dem Eintritt eingekleidet worden und zwei Tage nach der Einkleidung nach England gefahren eigentlich damals. Und dann habe ich das Noviziat in England gemacht, 2 Jahre. Und dann war ich in der High School, weil man sich gedacht hat, für Afrika wäre das eine gute Ausbildung, weil ich war ja fürs Büro ausgebildet, aber natürlich für die Mission zu wenig, nicht? Und dann war ich angemeldet in der High School, habe ich 2 Jahre High School gemacht mit Abschlussprüfungen und war dann schon angemeldet, eigentlich im College in London und habe das Klima nicht vertragen. Und dann hat man mich einfach zurückgeschickt und hat mir gedacht, na, ich werde mich da schon erholen. Ne? Und bin eigentlich nach den 5 Jahren England ins Orthopädische nach Speising gekommen und seitdem immer da gewesen. Nicht?
Und was waren hier Ihre Aufgaben?
In der Verwaltung alles durch, also Personalbüro, und ich habe noch Kurse dazu gemacht und die ganzen Stationsarbeiten auch, weil ich habe ja Staatsprüfung gehabt in Stenografie und Stenotypie und so weiter, was da alles dazugehört. Und das habe ich sehr gut brauchen können, bei den Visiten mitgegangen mit dem Stenoblock.
Oh, das glaube ich.
Und die Krankengeschichten geführt und die Kasse nachher auch gehabt und auf 30 Jahre Aufnahmskanzlei geleitet mit der Bettenvergabe und so weiter.
Da gibt ja viele, viele Dinge hier zu tun im Krankenhaus.
Ja, es sind eigentlich außer der Buchhaltung eigentlich alle Bereiche und überall ausgeholfen, weil ich mich überall ausgekannt habe.
Gehen wir nochmal, eben, ich habe gesagt, wir machen eine kleine Zeitreise. Schwester Maria Theresia, Sie sind 1936 geboren und Schwester Christa Maria, Sie sind 1932 geboren. Das heißt, Sie waren beide in der Zeit des Zweiten Weltkriegs schon auf der Welt, noch sehr jung. Darf ich Sie an Ihre ganz persönlichen Erinnerungen an diese Zeit fragen?
Also ich habe hier die Volksschule, die erste Klasse gemacht. Und mein Vater ist 1940 verhaftet worden, der war Berufsoffizier und ist von den Nationalsozialisten eingesperrt worden, war dann in Deutschland im Zuchthaus. Und meine Mutter, ich habe einen jüngeren Bruder, 4,5 Jahre jünger, und zu dieser Zeit, weil schon Kriegszeit war in Wien, wurden die Mütter mit den kleineren Kindern von Wien weggebracht. Und da wurde meine Mutter, sie ist Znaimerin gewesen und ihre Mutter hat in Znaim gelebt. Und da durften wir zur Großmutter übersiedeln, mein kleiner Bruder und ich, während mein Vater schon im Haft war. Es war auch eine schwere Zeit, nicht? Weil wir nicht gewusst haben, was mit dem Vater werden wird. Und ich habe dann dort die Volksschule gemacht, die 2. und 3. Klasse. Und während der 3. Klasse sind schon dort auch die Bomben gefallen, sodass die Schule abgebrochen worden ist. Wir haben die Schulsachen genommen und nach Hause gelaufen und nie mehr wieder in die Schule gekommen. Und dann bin ich, dann ist meine Mutter, mein Vater ist dann schwer krank geworden im Zuchthaus Und den hat man nach Hause geschickt, weil es gesagt hat, der wird sowieso sterben. Und er hat Lungen-TB gehabt und 42 Kilo. Also. Und er ist dann entlassen worden von dort und ist nach Wien gekommen und wurde dann da krank gewesen und gesund gepflegt praktisch. Mhm. Wilhelminenspital war er lang und auf Rehab und so weiter. Und während der Zeit, die Volksschule habe ich dann weitergemacht und ins Gymnasium bin ich dann auch gekommen, hier in Wien anschließend.
Aber schon Zeiten unter anderen Bedingungen, wenn Sie sagen, eben Schule und Bombenalarm und man muss eigentlich...
Ja, das war nicht so einfach. Nicht? Ich habe Gott sei Dank das Jahr nicht verloren, weil die Lehrerin von meiner zweiten Klasse ist zu uns nach Hause gekommen und hat mir weiter unterrichtet, sodass ich ein Schuljahr nicht verloren habe. Nicht? Und wie ich zurückgekommen bin nach Wien, konnte ich gleich in die vierte Klasse Volksschule gehen und dann weiter ins Gymnasium.
Schwester Christa Maria, Sie haben vorher erzählt, Sie stammen aus Niederösterreich ab. Können Sie uns auch ein bisschen in diese Zeit mitnehmen als junges Mädchen?
Naja, mein Vater musste, also wir haben eine kleine Landwirtschaft gehabt. Ich habe einen Bruder gehabt, der ist auch schon verstorben. Und mein Vater musste sehr früh einrücken, der war einer von den Ersten. Und jedenfalls waren da die Großeltern war da, von meinem Vater, die Mutter und der Vater halt, und meine Mutter und wir Kinder. Und wir hatten doch etliche Äcker zum Versorgen, da musste man halt zu Hause mithelfen. Ja, und mein Vater war dann lange in Russland und lange in der Gefangenschaft. Ja, und wie er heimgekommen ist, also war der Krieg aus und dann die Gefangenschaft noch. Das war für uns eigentlich alle eine schwere Zeit, denn die Mutter ist dann auch noch krank geworden. Da waren nur die Großeltern für uns da. Aber wir haben alles überstanden.
Es gibt immer weniger Menschen, so wie Sie beide, die eben darüber berichten können, über diese Zeit damals im Nationalsozialismus, im Zweiten Weltkrieg. Und die Jugendlichen, die Kinder von heute, wachsen in einer Zeit des Friedens hier in Österreich auf. Gibt's von Ihnen, also was möchten Sie auch den jungen Menschen sagen, damit diese Zeit auch nicht vergessen wird? Oder wie wichtig auch das ist, dass man weiß, dass es nicht immer ein Leben in Frieden gegeben hat?
Für mich ist es schon wichtig, dass die Jungen vertraut sind mit der Geschichte des früheren oder späteren Lebens, aber trotzdem die jüngere Vergangenheit noch, dass es nicht vergessen wird. Nicht? Denn das war ja keine leichte Zeit, wie mein Bruder, mein Vater im Zuchthaus war. Das war ja ganz schwierig. Ich kann mich noch erinnern, wenn meine Mutter ihm ein Paket schicken wollte, mussten wir, das war unten bei der am Morzinplatz war ein Haus, wo man dorthin zur Gestapo gehen musste und das offene Paket bringen. Und das wurde alles untersucht und geschaut. Und die haben die Hälfte nicht weitergegeben, nicht? Die haben einfach zurückgeschickt und zurückgeschmissen und sagt, das schickt man ihm nicht, nicht? Und er war immer so verbunden mit der Familie, dass er sich immer wieder erinnert hat und gehofft hat, dass er nach Hause kommt. Das hat ihn gehalten, dass er doch durchgehalten hat, so weit.
Aktuell sind wir ja auch weltpolitisch gesehen umgeben von Kriegen im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja. Macht Ihnen das Sorge?
Doch. Wenn man denkt, was die Menschen alles leiden müssen, alles zerbombt und die Kälte auszuhalten. Und so viele müssen sterben nur wegen diesem Krieg. Und auch Leute, die nichts dafür kennen und Kinder.
Aber man erinnert sich auch an die eigene Zeit. Ich meine, die Nationalsozialisten sind 1938 nach Österreich einmarschiert und was war in der Ukraine? Einfach genau das Gleiche. Die Russen über Nacht in ein Land, die können sich gar nicht wehren, nicht? Und es gibt, so wie es jetzt ausschaut, nicht einmal die Möglichkeit von Friedensschluss. Also es ist eine Parallele von damals praktisch. Nur die Jüngeren kennen das Alte nicht. Und
deshalb glaube ich ja auch, dass es so wichtig ist, diese Erinnerungen wachzuhalten,
ja.
Wie das Leben damals war, wie auch die Menschen miteinander umgegangen sind. Und das kommt mir dann auch wieder in den Kopf, wenn ich eben mitkriege, dass in Europa die rechtsgerichteten Parteien immer mehr an die Macht kommen und auch in Österreich war es ja kurz davor. Wie blicken Sie auf diese Entwicklungen auch?
Ja, ich finde das schlimm, denn die haben viel zu wenig Ahnung von der nationalsozialistischen Zeit, wie es dort, ich meine, die Gaskammern und das KZ und, nicht? Also manchmal wird das überhaupt geleugnet.
Stimmt.
Und es gibt natürlich noch Überlebende, die noch gehen und Vorträge halten, aber die sind bald ausgestorben. Hm? Dann, wenn die Rechtsparteien so das gutheißen manchmal, ne? Dann ist es schon eine sehr schlimme Zeit, denn wie soll man das dann den Jungen beibringen oder denen wirklich erklären, dass das nicht so geht. Ne?
Liebe Schwester Christa Maria, liebe Schwester Maria Theresia, vielen Dank für die Einblicke in die Chroniken der Schwestern, auch in ihre persönlichen Erinnerungen. Es war auch für mich ein sehr spannendes und fesselndes Gespräch, auch und auch berührendes Gespräch. Danke Ihnen sehr und alles Gute Ihnen beiden.
Danke.
Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Orden und Ehr, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich, können Sie auf unserer Website unter www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.